Wir hatten ja schon seit geraumer Zeit immer mal versucht, an Steffi Lemke ranzukommen und haben über alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, Kontakt mit ihr aufgenommen. Diese Woche, am 16. Januar, hat eine Pressekonferenz stattgefunden im Umweltministerium. Deshalb bin ich mit Claudia Demand von der Allianz Wolf Brandenburg dort aufgeschlagen, habe dann wirklich allen Mut zusammengenommen und tatsächlich mir vorgenommen, eine Frage zu stellen, und das habe ich auch getan.
Ja, super. Super Engagement und überfällig. Aber hören wir doch mal rein.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer fehlenden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Dann würde ich sagen, nach 5 Wochen Pause sind wir zurück. Ich sage ein herzliches Hallo in die Runde an alle, die uns da draußen hören, und natürlich auch an dich, lieber Thomas. Schön, dass wir uns hier wieder treffen heute.
Ein herzliches Hallo an dich nach Berlin, aber auch ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer. Und weil wir uns noch nicht gehört haben, natürlich auch ein gesundes, ein neues, erfolgreiches Jahr 2025 für euch alle.
Und wir haben uns ja auch viel vorgenommen, beziehungsweise es kommt eine ganze Menge auf uns zu in diesem Jahr 2025. Aber jetzt gebe ich euch erstmal einen kleinen Überblick, was wir in dieser Folge vorbereitet haben. Und zwar werden wir sprechen in dieser Folge über eine Veranstaltung, die am 8. Januar in der Uckermark in Prenzlau stattgefunden hat. Dort hat Gregor Bayer, der neue Staatssekretär im brandenburgischen Umweltministerium, sein Stelldich eingegeben. Und dann sprechen wir noch über eine Pressekonferenz von Steffi Lemke, unserer Bundesumweltministerin, bei der wir zu Gast waren. Und es wird noch gehen um einen Schäfer in der Uckermark, den wir aufgesucht haben, und zwar nicht zum ersten Mal. Und lasst euch überraschen, wir haben sogar mit ihm gesprochen. Das ist besonders spannend.
Ja, dann können wir loslegen. Ja, denkwürdig war die Veranstaltung im Kreis Uckermark vor allen Dingen deswegen, weil sie sehr einseitig zusammengestellt war. Eigentlich waren nur Vertreter aus Wirtschaft und Nutzerverbänden da und eben seitens der Behörde bzw. das Umweltministerium, vertreten durch Gregor Bayer. Das ist leider sehr einseitig, aber eben so gewollt, um die Meinungs- und Deutungshoheit zu behalten und letztendlich aufkommende Fragen oder Kritik entgegenzuwirken. Ja, leider für so einen neuen Staatssekretär kein gutes Auftreten.
Also es lässt zumindest befürchten, dass da einiges auf uns zukommt. Gregor Bayer, die Personalie haben wir ja schon in der letzten Folge vor der Winterpause besprochen. Da haben wir schon auf die Risiken hingewiesen oder auf das, was wir befürchten, was da auf uns zukommt. Gregor Bayer ist ja, wie jetzt mittlerweile rauskam, direkt von Dietmar Woidke ins Boot geholt worden. Das heißt, er wurde angesprochen und gefragt, ob er mitmachen würde bei der Landesregierung, und hat dann sofort Ja gesagt. Das wird natürlich jetzt auch irgendwie sehr, sehr kritisch diskutiert. Warum tut Woidke sowas? Warum holt er sich so einen ins Boot? Gregor Bayer kommt aus einem jagdlichen Umfeld. Er vertritt die Interessen der Jägerinnen und Jäger. Und das hat man ja auf dieser Veranstaltung in Prenzlau irgendwie auch schon rausgehört, ne?
Ja, aus meiner Sicht dramatisch auch, was er vorhat. Er hat ja sich nicht nur mit dem Wolf beschäftigt, sondern vor allen Dingen geht es zukünftig auch um Seeadler, Biber und so weiter, Kormoran. Er hat ganz viele Arten auf der Liste, die womöglich Schaden machen und die dann eben auch gemanagt, das heißt bejagt werden sollen. Hier kommen also die kühnsten Träume der Jägerschaft hervor, und letztendlich haben sie ihn ja deswegen auch da auf dieses Amt gewählt, und er wird damit vom Lobbyisten zur Marionette der Jägerschaft, der Wirtschaft und Nutzerverbände.
Die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, ins Jagdgesetz ist ja schon erfolgt, also ist eingeleitet zumindest. Jetzt bleibt abzuwarten, wie das da weitergeht. Und wir wollen uns jetzt ja mal die einzelnen Punkte vornehmen, die dort ganz offen und laut, aber hinter verschlossenen Türen besprochen wurden. Wir hatten jemanden unseres Vertrauens vor Ort, und der hat uns diese Punkte dann mitgeteilt. Also Thomas, besonders hat uns ja der erste Punkt, der dort zur Sprache kam, irgendwie, sage ich mal, aus der Ruhe geholt.
Also du meinst, den Wolf ins Jagdrecht zu holen?
Na, das ist ja jetzt schon eingeleitet. Es geht jetzt um die Treibjagden, ne?
Ach so, ja, ich glaube nicht, dass das so stattfinden wird. Das lässt das Regelwerk eigentlich gar nicht zu. Und da sind wir Umweltverbände natürlich auf der Hut. Es wird auch zukünftig immer um den Erhaltungszustand in Deutschland gehen, nicht in Brandenburg, sondern immer in Deutschland. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gregor Bayer hier Treibjagden auf den Wolf durchsetzen kann. Das mag in seiner Fantasie so sein. Mhm. Er versucht sich jetzt zu positionieren, zu profilieren als neuer Staatssekretär. Ich wundere mich schon mal, dass die Ministerin nicht selbst vor Ort war, aber die Ministerin ist ja auch nicht hier im Thema. Dafür wurde der Staatssekretär geholt und der erfüllt natürlich seine Aufgabe jetzt für die Lobbyverbände. Aber ich glaube nicht, dass Treibjagden so hier in Deutschland möglich sind. Wir werden jedenfalls alle rechtlichen Schritte dagegen einleiten, wenn es soweit kommen sollte. Aber soweit sind wir noch lange nicht.
Nein, soweit sind wir natürlich noch nicht. Aber es geht ja auch darum, sowas überhaupt nur auszusprechen. Und vor allen Dingen auch noch, das hat er ja noch weitergeführt, er sprach ja dann auch von schwedischen Verhältnissen. Er will den Wolf auf schwedische Verhältnisse reduzieren. Wir wissen, Schweden hat aktuell um die 300 Wölfe und die sollen auf 175 Individuen reduziert werden. Das hat er in Aussicht gestellt für Brandenburg. Ich finde, der Skandal ist, dass er überhaupt darüber redet, dass er sowas in aller Öffentlichkeit erzählt. Er ist ein Politiker. Er ist dem Gesetz gegenüber verpflichtet und kann sich sowas eigentlich gar nicht erlauben. Das finde ich so empörend daran.
Ja, ich glaube, der sagt einfach das, was man von ihnen erwartet, was Jägerschaft und Wirtschaft hören will. Das gibt er da zum Besten. Gleichwohl fehlt aus meiner Sicht die gesetzliche Grundlage. Klar, wird immer wieder das Schweden-Modell genommen, wohl wissend, dass die Wölfe in Schweden stark dezimiert sind, sogar vom Aussterben bedroht sind, Inzuchtprobleme haben. Das haben wir schon mal thematisiert. Deswegen nimmt man immer wieder das schwedische Modell. Aber es wird auch zukünftig hier in Deutschland und auch nicht in Brandenburg ein Quotenschießen geben.
Hoffe ich. Es kamen ja noch so ein paar andere Punkte zur Sprache. Ich weiß nur, du hast ja das Transkript von einem Gespräch, was wir geführt haben, mit unserem Informanten ja auch vorliegen. Ne? Was mich da auch so ein bisschen irgendwie so irritiert ist, dass in Zukunft ja auch der Wolf entnommen werden soll, wenn er in offene Ställe geht. Wir erinnern uns, wir waren in Menkin. Menkin wurde auch tatsächlich genannt mit dem Landwirt, mit dem Rinderlandwirt Meyer, dem Holländer, der ja bei uns auch zu Wort gekommen ist im Podcast. So, und dem soll jetzt geholfen werden, indem jeder Wolf, der durch seine offenen Ställe zieht und Kälber reißt, getötet wird. Ja, ist ja auch ein bisschen unseriös, oder?
Ja, das ist nicht nur unseriös, sondern entbehrt jeder Logik. Und wir wissen ja alle, dass auch solche Offenställe, Kälberställe abgesichert werden können. Grundsätzlich muss Herdenschutz umgesetzt werden. Das wird auch in Zukunft so sein, in einer Legislaturperiode eines Gregor Bayer. Da wird kein Weg daran vorbeiführen. Und wer seine Kälber offen anbietet, diese nicht schützt, hat aus meiner Sicht keine Chance, hier rechtswirksam tätig zu werden.
Moderiert wurde diese Veranstaltung vom ersten Beigeordneten des Landkreises, einem Herrn Bretsch. Und der hat sich auch rhetorisch ziemlich aus dem Fenster gelehnt. Der hat auch sehr bildhaft gesprochen. Der hat nämlich erzählt, dass in seiner Familie in Kaliningrad mal irgendwann ein Kind vom Wolf gefressen wurde. Und er sprach dann auf dieser Veranstaltung davon, dass er natürlich nicht will, dass irgendwann ein Kind an der Bushaltestelle vom Wolf angegriffen wird. Denn dann wird es hier völlig eskalieren. Wurde wohl so gesprochen auf der Veranstaltung. Auch das, reine Panikmache, hat auf so einer Veranstaltung, auf so einem Wolfshearing, wie das ja hieß, doch eigentlich nicht zu suchen.
Ja, deswegen kann man die ganze Veranstaltung aus meiner Sicht überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist wirklich billigste Polemik. Das ist die Strategie, Unsicherheiten in der Bevölkerung zu schüren, ja sogar Ängste. Und deswegen ist diese Veranstaltung nicht nur zu kritisieren, sondern aus meiner Sicht komplett abzulehnen. Also wenn man da sitzt und wirklich die Wissenschaft draußen lässt, der Wolf ist ja erforscht, überrascht. Es sind tausende Begegnungen mit dem Wolf hier in Deutschland analysiert und untersucht worden und die laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Und wenn man bei solch einer Veranstaltung ernst genommen werden will, dann darf man nicht so mit so billiger Polemik auftreten. Das ist also unwürdig aus meiner Sicht.
Hat uns aber auf den Plan gerufen und hat dazu geführt, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben. Mir ist noch ein Satz ein bisschen übel aufgestoßen, und zwar ging es da um die Presse. Da wurde gesprochen, die sei geladen, die Presse wisse aber, was zu berichten sei. So ungefähr wurde das formuliert. Finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen mit Blick auf einen Bericht vom RBB, RBB 24. Ich glaube, Thomas, den hast du problematisiert bei Facebook. Das war schon wieder so eine Art Hofberichterstattung. Was hat dich an diesem Bericht so gestört?
Ja, dass er sehr einseitig ist, dass er überhaupt nicht hinterfragt. Aber das ist momentan das Typische, was wir hier in Deutschland haben. Die Frage ist, wer steckt wirklich dahinter? Welche Absprachen gibt es da? Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einzelne Journalisten, die da vor Ort sind, so miserable, schlechte Journalisten sind. Die werden schon vernünftigen Bericht schreiben. Aber die Frage ist, was geht in der Redaktionsleitung durch? Das ist zu hinterfragen. Und da ist auch der RBB, wie bei mir hier auch in Niedersachsen, der NDR, schon sehr oft sehr negativ aufgefallen. Brave Hofberichterstattung, das ist eben kein investigativer Journalismus mehr und das gilt es anzuklagen. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir irgendwann auch vor dem RBB stehen und da eine Protestdemo abhalten. Der RBB hat genügend eigene Probleme in den eigenen Reihen, wenn es dann nicht mal mehr für investigativen Journalismus auch in Sachen Wolf reicht, dann ist wirklich der RBB hier anzuklagen, aus meiner Sicht öffentlich, weil solche Presse, das geht einfach nicht. Das ist nicht hinzunehmen.
Vielleicht steckt da ja Kalkül dahinter, vielleicht mit Absicht.
Auf jeden Fall.
Es bleiben auf jeden Fall viele, viele Fragezeichen in der Luft über diese Veranstaltung und ich kann euch versprechen, wir werden dranbleiben. Wir recherchieren natürlich weiter. Wir haben tatsächlich jetzt noch Kontakt aufgenommen zu anderen Leuten, die dort waren. Wir wollen nochmal diese ganzen einzelnen Punkte verifizieren und dann unter Umständen nochmal ganz, ganz sachlich noch einmal analysieren und in die Waagschale legen. Aber das jetzt erstmal von uns, von unserer Seite, alles, was wir über diese denkwürdige Veranstaltung wissen, jetzt für euch zusammengetragen hier in dem Podcast und alles, was weitergeht, wird hier auch berichtet werden. Ja, Thomas, jetzt geht's um das Thema Berner Konvention. Auch da werden wir demnächst eine tolle Podcast-Folge zu machen. Wir werden nämlich mit jemandem sprechen, der dort an dem Tag in der Berner Konvention mit saß. Aber wie ist jetzt da der Stand der Dinge? Die Zeit läuft. Können wir überhaupt noch was tun?
Ja, also klar, die Zeit läuft und die Widerspruchsfrist für die einzelnen Länder läuft dann natürlich auch irgendwann ab. Und wie sich jetzt das Geschehen zeigt, wird Deutschland bei seiner Meinung bleiben. Man könnte ja rein theoretisch auch die eigene Entscheidung aufheben. Man ist ja an keine Regierungskoalition, an Absprachen mehr gebunden. Das scheint nicht zu passieren. Und ja, aus meiner Sicht kann man nur noch Druck machen gegen das Bundesumweltministerium, gegen eine Steffi Lemke, die heute auch noch Thema sein wird. Und mir fehlt generell, und das sage ich immer wieder, der Druck der Umweltverbände. Da hakt es einfach aus meiner Sicht.
Auch da versuchen wir momentan im Hintergrund alle möglichen Kontakte zu mobilisieren. Wir versuchen die Politik zu mobilisieren. Wir informieren, wir machen ja zum Beispiel auch einen Podcast, um das Thema möglichst breit zu streuen. Also wir tun alles erdenklich Mögliche und was dann am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen in wenigen Wochen. Aber die Lage ist auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Wir hatten ja schon seit geraumer Zeit immer mal versucht, an Steffi Lemke ranzukommen und haben über alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, Kontakt mit ihr aufgenommen, um ein persönliches Gespräch gebeten. Das wurde uns jedes Mal verweigert. Steffi und der Wolf hieß es dann immer, das sei eine ganz besondere Beziehung. Jetzt ist folgender Fall eingetreten. Diese Woche, am 16. Januar, hat eine Pressekonferenz stattgefunden im Umweltministerium. Da ging es um eine Kooperation gegen Umweltkriminalität mit dem WWF und Interpol. Und da gehört natürlich für uns das Thema Artenschutzkriminalität dazu. Deshalb bin ich mit Claudia Demand von der Allianz Wolf Brandenburg dort aufgeschlagen, habe mich ganz normal als Journalistin ins Publikum gesetzt und habe dann wirklich allen Mut zusammengenommen und tatsächlich mir vorgenommen, eine Frage zu stellen. Und das habe ich auch getan.
Ja, super. Super Engagement und überfällig. Traurig, dass ihr die Frage stellen musstet, dass das von Frau Lemke nicht selber kam. Aber hören wir doch mal rein.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt.
Doch, ich hätte noch eine Frage. Mein Name ist Sabine Sebald. Letzte Frage. Sabine Sebald, ich bin Podcasterin und habe eine Frage. Richtet sich Ihre Kooperation auch gegen Artenschutzkriminalität? Und ich spreche jetzt direkt von der illegalen Bejagung gegen streng geschützte Tierarten wie Wolf, Luchs und Greifvögel. Da sehen wir, dass das sehr stark zunimmt und dass sich in unseren Wäldern, Feldern und Auen eine Parallelgesellschaft entwickelt hat, die letztlich auch gefährlich ist für die Bevölkerung. Was planen Sie da? Wir sind als EU-Mitgliedstaat nach § 12 der FFH-Richtlinie verpflichtet, aktiv streng geschützte Tierarten zu schützen. Gehen Sie dagegen auch vor?
Ich interpretiere mal, dass ich diese Frage in erster Linie an mich richte, ja, weil das weniger eine Frage von Interpol ist. Und selbstverständlich gehen die staatlichen Behörden in Deutschland gegen illegale Jagdaktivitäten vor. Diese Aktivitäten werden von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt.
Nein.
Ich glaube, wir kriegen jetzt hier keine Podiumsdiskussion hin. Aber ich würde, um Ihre Intention aufzugreifen, wollte ich eigentlich den Satz noch anschließen, dass es da Defizite gibt, dass da noch Luft nach oben vorhanden ist, definitiv. Gerade im Bereich der Wölfe ist es wahrscheinlich am bekanntesten, wie viele hier illegal getötet werden. Und deshalb ist es gerade auch für diesen Bereich wichtig, die Staatlichkeit, die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite aber eben auch, wenn es Abschussgenehmigungen gibt für Wölfe, die Behörden diese Arbeit tun zu lassen und sie nicht zu behindern. Auch hier sind Personen bedroht worden, die im staatlichen Auftrag Abschüsse vornehmen sollen. Das heißt, diese Balance wieder hinzubekommen und das Bewahren der Schöpfung aus dieser aufgeheizten und aufgehetzten politischen Stimmung, zumindest unter den Demokraten, wieder herauszuholen, das ist das, was die Grundlage dafür ist.
Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Teilnahme und allen Gästen eine gute Einladung.
Wir dürfen nicht vergessen, diese Abschussgenehmigungen, die waren ja, ja allesamt nicht rechtens. Die sind ja alle kassiert worden von den Gerichten. Das hat sie jetzt so gar nicht erwähnt vor der Presse, ne?
Ja, entweder ist sie nicht im Thema drin oder aber sie versucht, die Presse in die Irre zu führen. Eigentlich müsste sie wissen, dass alle Abschussgenehmigungen rechtswidrig waren. Mhm. Ja, und ich meine, sie ist die Chefin der Fach- und Rechtsaufsicht in Sachen Umwelt auf Bundesebene. Ja. Und wenn sie nicht einmal weiß, dass die Ausnahmegenehmigungen nicht gegriffen haben, weil sie rechtswidrig durchgesetzt wurden, dann beklagt wurden und dann abgewiesen wurden und somit eben nicht umgesetzt wurden und sie das irgendwelchen Wolfsschützern in die Schuhe schieben will, in diesem Kontext vor allen Dingen noch mit der illegalen Bejagung, das passt von vorn bis hinten nicht und ja, das ist eigentlich typisch für Steffi Lemke, stimmt, die in ihrer Legislaturperiode nie den Fuß auf die Erde bekommen hat. Das hat verschiedene Gründe, aber ne, das Umweltministerium ist immer so das letzte Rad am Wagen, wo Mittel gestrichen werden, die personell unterbesetzt sind, die politisch letztendlich immer nur reagieren müssen, siehe Heizungsgesetz. Ne, die FDP hat Druck gemacht und hat eben nur unterschrieben, wenn der Wolf geopfert wird. Das hat Steffi Lemke geliefert. Und das jetzt in Zusammenhang zu bringen mit rechtswidrigen Ausnahmegenehmigungen, das ist mir einfach, für eine, so eine Ministerin ist mir das zu billig.
Das stimmt. Sind dir Fälle bekannt, wo Entnahmen erfolgen sollten und Tierschützer das haben versucht zu verhindern? Das hat sie, glaube ich, auch durchblicken lassen. Ich glaube, die Fälle meint sie auch, dass es da irgendwie zu Konfrontationen gekommen ist. Ist dir sowas bekannt? Also wenn das einer wissen muss, dann du.
Nein, das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Gleichwohl schnappt die Presse das natürlich so auf. Das heißt, sie führt die Presse in die Irre, sie führt die Öffentlichkeit in die Irre. Meistens war nie bekannt, wo genau die Ausnahmegenehmigung stattgefunden hat und wer damit beauftragt war. Und sicherlich ganz am Anfang im Rodewald gab es mal, ich glaube, glaube, Tierschützer, die tatsächlich durch den Rodewald gelaufen sind, aber letztendlich hier nicht entscheidend gestört haben. Das ist alles ist Blödsinn einfach, was sie da formuliert, weil sie eben in der Klemme steckt, weil sie in der Materie nicht drinsteckt, weil sie nicht selbst von Stabsstellen für Umweltkriminalität spricht. Und dann kommt sie eben so mit der billigen Polemik, um da rauszukommen bei der letzten Frage in dieser Veranstaltung.
Und sie hat auch noch gesprochen von aufgehetzter Diskussion oder aufgehetzter Stimmung. Wer soll da gehetzt haben? Was glaubst du? Also das ging doch in unsere Richtung, oder?
Ja, die Debatte wird natürlich in Sachen Wolf sehr konträr geführt und aufgehetzt. Ja, wenn sie nachdenkt, dann weiß sie, wo die Hetze herkommt, nämlich von Wirtschaft- und Nutzerverbänden. Große Umweltverbände hetzen genauso wenig wie die kleinen Verbände. Nur wir sind eben sehr effektiv gewesen in Sachen Ausnahmegenehmigung. Und das zeigt doch, dass der Rechtsstaat gar nicht mehr richtig funktioniert hat in Sachen Wolfsentnahmen.
Und die Wolfsschützer sind eben halt sehr effektiv im Aufklären und im sachlichen Aufklären. Und das ist, glaube ich, ja auch sehr unbequem, oder?
Ja, es ist natürlich nicht gewollt. Die Wahrheit ist sowieso unbequem, auch für eine Steffi Lemke. Ich persönlich habe damals große Stücke auf sie gehalten. Sie war so ein bisschen meine Hoffnung, dass es in Sachen Umwelt weitergeht. Eine grüne Ministerin, das haben wir uns eigentlich gewünscht, aber aus meiner Sicht hat sie entscheidende Aufgaben in ihrer Amtszeit leider nicht angehen können, nicht erfüllen können. Und wer so umfällt in Sachen Wolf, vielleicht wurde sie dazu gezwungen, das mag alles sein, aber als Ministerin, als ehrliche, offene, ist sie leider so bei uns nicht haften geblieben.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit so einem Druck umzugehen. Man kann sich dem hingeben und kann dann liefern, also in die Richtung, die gewollt ist, oder man kann eben halt auch in den zivilen Widerstand gehen. Hätte jetzt Haltung bewiesen, wenn sie sich diesem Druck nicht gebeugt hätte. Ne? Was hättest denn du gemacht? Mal ganz ehrlich, lass uns mal darüber reden. Was hätten wir gemacht als UmweltministerInnen, wenn wir mit dieser Frage konfrontiert Druck bekommen hätten, meinetwegen sogar vom Bundeskanzler, nehmen wir mal an, hypothetisch vom Bundeskanzler, wärst du stark genug gewesen? Sei ehrlich.
Ja, natürlich. Also ich bin meiner Sache verpflichtet und sie ist grüne Umweltministerin. Das heißt, Vertreterin einer Ökopartei. Und sie ist ja auch mit ganz anderen Positionen angetreten, aber womöglich dann eben irgendwo erstmal richtig angekommen in der Politik, weil sie natürlich auch unter Zwängen da agieren musste, siehe Heizungsgesetz. Aber sie hat auch so nichts auf die Reihe bekommen. Ich habe es ja schon gesagt, die Verschlechterung unserer sämtlichen Schutzgebiete aller Klassen. Nirgendwo hat sie entscheidenden Einfluss genommen und wir wollen natürlich auch nicht vergessen, das Weiterbetreiben der AKWs, auch da sie in der Diskussion in ihr Ministerium, dass da getrickst wurde. Ob es so ist, wird sich noch herausstellen, aber sie hat wenig dazu beitragen können, das jetzt aufzuklären, was da gelaufen ist bei dem Weiterbetreiben der AKWs. Da kann man jegliche Positionen einnehmen. Trotzdem muss es seriös und sauber abgelaufen sein. Und das ist es offensichtlich nicht.
Mhm. Und wir haben
auch dafür ist sie verantwortlich.
Ja. Wir haben letzte Woche Kenntnis erhalten, lieber Thomas, von einer Abschussgenehmigung für einen Wolf aus dem Golzower Rudel. Das ist ja bei uns in der Uckermark im Norden Brandenburgs. Wir haben davon aus der Zeitung erfahren, der Freundeskreis glaube ich auch. Aber ihr hättet ja eigentlich informiert sein müssen. Ist da schon wieder was schiefgelaufen?
Ja, wahrscheinlich wurde die Öffentlichkeit nicht informiert. Unsere Rechtsabteilung hat hier die erforderlichen Schritte eingeleitet. Gleichwohl kann ich noch nicht mehr sagen, weil wir noch keine Akteneinsicht haben. Aber wir werden dranbleiben bei dem Fall und werden darüber weiter berichten.
Seit November gibt es diese Abschussgenehmigung schon. Und auch wir, auch der Podcast, fragt jetzt, wenn dieser Podcast hier veröffentlicht ist beim LFU, an, ob wir da auch Einsicht bekommen können, steht uns ja zu, auch uns normalen Bürgern.
Ähnliches liegt ja auch in Sachsen vor. Auch da hat es Ausnahmegenehmigungen gegeben, wo die Öffentlichkeit nichts erfahren hat, wo große Umweltverbände nicht einbezogen wurden. Auch hier haben wir rechtliche Schritte eingeleitet.
Die Uckermark ist so ein bisschen, so scheint es mir momentan, Brennpunkt. Ja, da passiert eine ganze Menge oder zumindest man hört eine Menge von dort. Vor allen Dingen gibt es dort auch Schäfer, die immer von sich reden machen. Da gibt es zum Beispiel eine Lehrschäferei Jens Kart. Die ist jetzt auch mehrfach zitiert worden. Die war auch oft in der Zeitung, wurde auch im Fernsehen genannt und war auch, dieser Schäfer Kart war auch bei dieser Veranstaltung am 8. Januar in Prenzlau dabei, hat auch referiert. Kurzer Hintergrund dazu, die Allianz Wolf Brandenburg, die war im März 24 nach einem spektakulären Wolfsangriff auf eine seiner Herden zu einer Vorortbesichtigung und hat sich dort die Zäune mal angeguckt. Der Hintergrund ist, ich weiß nicht, kennst du den Fall, wo es da zu dem Hubschraubereinsatz kam, wo die Schafe auf die Bahngleise gelaufen sind?
Nee, leider nicht. Fehlen mir etwas die Details, aber ja. Vielleicht sollten wir mal drauf schauen, was das gebracht hat, ihn wirklich mal in ein Gespräch zu holen.
Richtig, genau. Aber ich wollte noch ganz kurz den Hintergrund, weil da wird nämlich gleich auch drüber gesprochen. Bei dem ist es nämlich so gewesen, da ist eine Schafherde, steht irgendwie ein paar Meter entfernt von Bahngleisen und dort soll es einen Wolfsübergriff gegeben haben und die ganzen Schafe sind über die Bahngleise geflüchtet und zum Teil auch ums Leben gekommen und es kam dort zu einem Hubschraubereinsatz, die Polizei musste alles abriegeln, der Bahnverkehr wurde eingestellt, eine katastrophale Situation, die dort entstanden ist. Bei diesem Jens Kart, das haben wir dann oder hat die Allianz Wolf Brandenburg bei dieser Vorortbesichtigung rausbekommen, ist der Herdenschutz auf keiner seiner Weiden vorhanden gewesen. Ja, also die waren sofort, also ein paar Tage nach diesem Übergriff im März 24 dort, haben das alles in Augenschein genommen und es gab dort praktisch bei dieser Lehrschäferei keinen aktiven Herdenschutz. Das Ganze ging dann ans LFU, also wurde mitgeteilt in einem Schreiben ans LFU. Und jetzt haben wir uns ganz spontan letzten Sonntag entschieden zu einem weiteren Ortsbesuch dorthin und haben gedacht, okay, gucken wir mal, wie da die Lage ein Jahr später ist. Ne? Und wie ist die Zaunsituation? Hat dieser Schäfer aus dieser katastrophalen Situation auch mit den Bahngleisen vielleicht gelernt? Ja, dann sind wir da hingefahren. Du warst ja quasi dabei, also ich habe dich ja immer informiert, Minuten im Minutentakt mit Sprachnachrichten. War ja ein großes Ding, ne? Wir hatten uns ja vorgenommen, dort spontan zu klingeln am Sonntag. Ja, wir sind dort aufgeschlagen zu dritt, Claudia Demand, Cindy Hayat und ich. Und so hört sich das an, was wir dort erlebt haben.
Ich klingel, okay?
Gut, auf hier.
Ich klingel, okay?
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollten, ja.
Wie überfallen Sie? Ich hab grad Besuch.
Entschuldigung, ja.
Ganz kurz. Ach,
10 Minuten wollen wir? Wir kommen wegen der Risse, die Sie hatten. Ja. Der Risse. Der Wolfsrisse, Ihre Schafe.
Kommen
Sie rein.
Guten Tag.
Grüße Sie. Also darf ich ein Interview mit Ihnen aufzeichnen oder nicht?
Wenn Sie wollen.
Danke.
Na, wir haben ja gehört, dass bei Ihnen viele Wolfsrisse stattgefunden haben und haben uns überlegt, wie wir Sie da unterstützen können, die Weiden zu schützen. Wir sind von der Allianz Wolf Brandenburg und die unterstützen bei dem Aufstellen der Zäune, die halten Nachtwache, beraten, wenn es darum geht, finanzielle Strukturen zu erfahren.
In puncto Herdenschutz.
Genau.
Mhm. Herdenschutzhunde, weil in Brandenburg wird ja auch die Anschaffung und der Unterhalt ja auch finanziert. Und da wollen wir so unterstützen und unsere ehrenamtliche Hilfe anbieten.
Ich weiß nicht, weit Sie informiert sind vom letzten oder vom Wolfshearing, was eigentlich stattgefunden hat.
Sie waren da, ne? Mhm.
Ja, ob Sie da inhaltlich informiert sind.
Ja. Mhm.
Also es hat keiner gesprochen gegen den Wolf. Aber, und ich lebe schon ein paar Tage auf dieser Welt, diese zögerliche, dumme Verhalten der Menschen, was wir in vielen Bereichen, das ist nicht nur mit dem Wolf, führt ja zu bestimmten Situationen, die dann schon nicht mehr schön sind. Vor einem Jahr habe ich schon mal, als der erste an der Oder waren 3 Wölfe mit DNA nachgewiesen, die dieses Springen erlernt haben. Und jeder Tierhalter, der irgendwo mit sagt, Springer, egal wie hoch die Zäune sind, die hältst du nicht. Da ging es um 3 ganz spezielle Wölfe.
Mhm.
Und die Entnahme sehr spät. Also es gab viele Ursachen, warum das nicht stattgefunden hat. Und da war schon vor einem Jahr meine Frage oder meine Sorge, wenn wir da jetzt in diesem kleinen Anfang, der war wirklich klein, nicht bei Zeiten entgegentreten, energisch und konsequent, schaukelt sich das Ganze ganz schnell hoch. Und ein Jahr später, ich wollte es erst selbst, man zweifelt ja selbst, sagst, verdammt, warum? haben wir so lange gewartet, bis zum heutigen Tag. Und das ist eine unserer Forderungen. Wir müssen eigentlich schneller und aktiver werden und nicht dem Problem hinterherrennen, sondern eigentlich im Vorfeld gucken, wie können wir Lösungen ermöglichen. Das ist das Problem. Genau. Und dann geht es weiter. Wir leben ja nicht hier allein. Wir leben auf einer Welt. Um uns herum geschieht viel. Und mich auf irgendwelche Versprechungen verlassen. Momentan sage ich immer, wir befinden uns im Krieg. Wer das noch nicht mitbekommen haben sollte, die Gelder werden knapper. Wer sichert mir gerade, was Herrenschutz zugeht? Langfristig, wenn ich gerade Herrenschutzhunde anschaffe, ich habe mir ein paar angeguckt, ist ein Fass ohne Boden. Also gibt so viel im Detail, so viele Fragen. Wie gesagt, wenn ich das Thema anfasse, dann kann ich eigentlich auch sagen, gib mir das Geld, ich bleib zu Hause, halt die Füße hoch und hab einen schönen
Aber
Tag.
Ich habe jetzt mal eine Frage. Wir sprechen jetzt darüber, dass Sie Ihre Tiere zu jedem Zeitpunkt ausreichend bis gut geschützt haben vor Wolfsangriffen, richtig?
Ja, aber ich bin hauptberuflich täglich, ich muss davon leben. Wenn die Kosten mir auf und davon laufen, kann ich auch zumachen.
Das heißt, Sie sagen, der Schutz Ihrer Weidetiere würde davon abhängen, dass Sie das vollumfänglich bezahlt bekommen, sondern würden Sie auch schützen?
Vollumfänglich? Wir schützen ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schützen. Okay. Und auch die Herrenschutzhunde sind nicht die alleinige Lösung. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Wir haben Menschen um uns herum.
Es gibt auch nicht 100%. Das ist
auch klar. Genau, das ist ja jedem klar. Und manchmal ist es, wir haben eine Population, die schon, glaube ich, auf ein paar, wenn Sie mal wissenschaftliche Berichte angucken, wir haben ja eine gute Reproduktionsrate beim Wolf. Die ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass, wir hatten letztens gesagt, wer hätte gedacht, dass wir über den Wolf noch mal so diskutieren. Ja. In der Größenordnung, innerhalb kürzester Zeit. Wir haben eine Populationsdynamik, die ist einfach da, die muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es immer schwachsinnig, über Zahlen sich zu streiten. Ist mir doch egal, ob 50, 20 oder 100 Rudel, ist doch eigentlich nebensächlich. Ja. Letztens geht es nur darum, wie geht es darum, wenn Übergriffe sind, die sollten der Maßstab sein oder Problemwölfe, die uns das Leben schwer machen. Die sind das Maß der Dinge. Alles andere kann man doch lassen. Ich fange jetzt an, solche Zaunsysteme zu etablieren. Dann kommen Sie hier nicht mehr auf meinen Hof. Keiner kann die Landschaft mehr frei betreten. Mhm. Wollen wir das? Fahren Sie mal nach Polen, wo Sie vorne nicht mehr jemand hinten auf dem Hof. Also dann werden wir uns hier in der Landschaft ja nicht mehr frei bewegen können. Ist das gewollt? Das sind Fragen, die muss man auch in dem Zusammenhang mal einfach ansprechen und klären. Das ist nicht nur ein kleines Thema. Das ist so umfänglich. Es ist wirklich ein Katalog, den es gilt, vernünftig. Und das haben wir auf dem Hering nur versucht, vernünftig anzusprechen. Wir brauchen... Das sind Fragen und wir brauchen Antworten und Lösungen. Und das gemeinsam, nicht einzeln, nicht irgendwelche links und rechts, sondern das muss die Gemeinschaft letztendlich. So das ist eine öffentliche Diskussion und nicht hinter verschlossenen Türen irgendwelche.
Aber dieses Meeting, dieses Hearing hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Nein. Verschiedene Leute haben keinen Zutritt bekommen. Ja. Und es wurden tatsächlich auch Sachen gesprochen, wie wir gehört haben. Da war die Rede von Treibjagden auf Wölfe. Da war die Rede davon, dass der Staatssekretär Bayer vorhat, hier in Brandenburg die Gesetzlosigkeit regieren zu lassen. Das geht überhaupt nicht gegen Sie, in keinster Weise. Aber Sie waren dabei. Und ich suche jetzt gerade Leute, die mir erzählen, die dabei waren, wie sie das empfunden haben, dass da ein Minister oder ein Staatssekretär solche Sachen sagt in der Öffentlichkeit.
Ja, Sie haben doch bestimmt RBB 24, da war doch der Beitrag drin. Und so hat es eigentlich auch stattgefunden. Und
man also da war nicht von Treibjagden die Rede?
Nee. Okay. Es geht darum, wir haben es ja erlebt, dass nicht alle Jäger, wenn der Name anhört, auch mitmachen werden. Ja. Und vor allem die Jagd ist im Hobbybereich. Was soll das? Mhm. Wenn man was jetzt hier machen will, müssen Fachleute machen. Das ist einfach so. Sie gehen doch nicht zu einem, sag mal, irgendeinem Wunderheiler, der irgendwas verspricht, also sie gehen zum Facharzt.
Ja, das stimmt.
Das ist doch Realität und also, das ist auch nur menschengesund.
Wo war das? Waren jetzt die Risse?
Das kann ich nicht. Bei dieser Information aber gebeten, also, möchten wir in Zukunft auch. Deswegen wollen wir uns vernetzen. Wir wollen diese Information früher und Zeit. Ja,
darf ich jetzt mal fragen, also bei Ihnen jetzt Ihre Risse,
die Sie jetzt bei hatten? Mir ist mindestens 90 cm und ich werde auch keine höheren Netze mehr anfassen. Dann höre ich auf mit der Scharfhaltung. Weil das ist eine Zumutung und letztens bleibt die Arbeit bei mir hängen. Und das ist letztens auch, ich muss wirtschaftlich denken, so schwer es mir auch fällt, aber es ist so. Und Sie werden keinen begeistern, auf Dauer mehr Arbeit zu machen und für weniger Lohn. Also da kann man erzählen, was er will. Es wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir müssen Lösungen finden, die praktikabel sind, finanzierbar sind und auch zukunftsfähig, also zukunftsträchtig, also auch für die Zukunft gestaltet werden. Alles andere, tut mir leid, ist reiner Aktionismus. Bis irgendwann mal vorbei. Und dann, wenn man denkt, man hat den Griff, hatten wir alles. Oh, ist Ruhe. Genau da, dann passieren wieder Sachen.
Und wie ist das?
Das ist Evolution. Das ist eine Art Dynamik drin. Wir können das nicht so steuern, wie wir es gerne als Menschen möchten.
Und Herdenschutzhunde haben Sie nicht, darüber haben Sie schon mal nachgedacht. Aber
wissen Sie, wie viele Hunde ich halten müsste? Ich habe im Sommer 5 Herden. 5 Herden, aber mindestens 2 ausgewachsene Herdenschutzhunde.
Wie viele sind das? Wie viele Schafe haben Sie?
Ich habe im Sommer über 1000 Stück.
Mhm. Wo sind die jetzt?
Na, alle hier am Hof.
Ja, so. Die haben mich gesucht auf Ihrer Koppel, da ist alles leer.
Dann müssen wir mal die Augen aufmachen. An der Autobahn stehen 400, 500 Stück.
An der Autobahn waren wir nicht.
Sehen Sie? Mhm. Nur mal nebenbei. So, und eine her steht noch in Wilmersdorf, eine hier. Aber so, dann habe ich das Problem, wenn ich mehrere Gruppen habe. Weil auch Herdenschutzhunde sind Lebewesen, Individuen, die einfach nicht so funktionieren. Ich sperre die mal irgendwo ein. Ich muss männlich, weiblich, ich muss die Geschlechter trennen. Ich kann die auch nur im bestimmten Alter einsetzen. Irgendwann nach 6, 7 Jahren sind die verschlissen. Ich darf die nicht. Wo lasse ich diese alten Hunde? Ich muss noch einen Altersraum für Herdenschutzhunde aufmachen. Irgendwo müssen die ja bleiben. Ich darf die nicht. Verstehen Sie? Also, das sind so nur Rand, nur mal so kleine. Also, da muss ich aufpassen, wann ist wer läufig.
Ne, weil man kann, also ich finde das sehr interessant mit den Herdenschutzhunden. Ich habe Kontakte, also ich lebe auch in
Italien. Ich will die nicht, weil ich muss einen Mitarbeiter haben, der permanent, jeden Tag sich um die Hunde kümmert.
Sie brauchen dann auch viele Hunde.
Für die Sie brauchen viele
10 Stück. Das ist eine Arbeitskraft ein ganzes Jahr nur mit Hunde beschäftigt.
Und wenn man dann die Anzahl der Nutztiere reduziert,
dann vielleicht... Da braucht doch gar nicht Landwirt mehr machen. Dann kann ich doch sagen, gib mir Geld, mach ich Schluss. Ganz einfach. Da stehen wir. Dann hören Sie aber die Vorträge. War schön vom Nationalpark, der hat auch deutlich gesagt, wenn wir die Weidetierhaltung hier nicht mehr halbwegs sicherstellen können, werden wir unsere Pflegeziele nicht mehr erfüllen können. Nationalpark ist ja als Auenlandschaft, sagt er, wenn wir die Weidetiere uns hier wegbrechen, haben wir eigentlich, und auch andere haben, also Feldberger Seenlandschaft und so weiter. Und diese Versammlung nochmal zurück, die war nicht so öffentlich, weil man Sorge hatte, man erlebt ja auch in politischen Organisationen, man wird schnell unterwandert und da findet keine sachliche Diskussion statt. Und deswegen hat man diesen versucht paritätisch, also Naturschützer, die Betroffenen, also eine erste Anhörung, die damit zu tun haben. Und nicht politische Organisationen oder Verbände, die weit weg agieren, sondern wirklich, wir Uckermärker haben uns da getroffen. Das Recht haben wir, denke ich, das. Und bis hin zur die Verwaltung, also Naturschutzverbände, Verwaltung, teilweise die Jäger, also die Betroffenen, ne, die wirklich damit hier vor Ort eigentlich...
Sie hatten jetzt neue Zäune, seit Sie die Risse hatten im März im letzten Jahr? Haben Sie sich dann so
Ich habe regelmäßig in neue Zäune investiert, aber wenn der springt, so wie der vom Boden abhebt, wenn das ein Tier erlernt hat, ist es egal. Ich kann Ihnen meinen Hund mal zeigen, aber der ist viel kleiner. Aber 1,20 Meter juckt überhaupt nicht. Und so ist es, wenn das eben, es gibt solche Entwicklung manchmal. Und wie will man das korrigieren? Also, und das Schlimme, also
deshalb wollen wir Ihnen ja auch Hilfe anbieten. Also wir wollen auch sagen, wir wollen Ihnen auch Hilfe anbieten. Also es ist auch so, wir machen das ehrenamtlich. Wir kommen, wir stellen uns hin, wir würden Nacht- und Tagwache
uns einteilen. Ich habe eine Fotofalle, ein halbes Jahr zu stehen. Nicht einmal war der Wolf drauf.
Aber wenn
und nach 180 Tagen überlegen sich irgendwann. Und dann, wenn du denkst, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Dann, aus dem Nichts.
Aber wissen Sie, also mit den Rissen, das hängt ja eigentlich nicht davon ab, wie viele Wölfe es gibt, sondern ob der Herdenschutz gut ist. Und wenn es gibt keinen Wolf und ein Wolf kommt rüber aus Polen und kommt rüber.
Ja.
Und der reißt dann, ne? Also es kommt
aber wieder mal zurückdrehen. Halt, das ist wieder falsch. Sie müssen zurückdrehen, warum kam es zu den Übergriffen? Weil wir letztendlich ich bin hauptberuflicher Herr, wir machen schon lange Herdenschutz. Aber es gab ja jede Menge kleine Schafhalter. Keinen Herrenschutz oder gering. Und da hat der Wolf auch gelernt. Er hat gelernt aus... So, jetzt soll ich die Menschen alle... Ich lebe hier in der Harmonie mit meinen Nachbarn. Jetzt soll ich denen sagen, ihr Arschlöcher oder wie? Das kann nicht sein. Also deswegen, man muss ja auch irgendwo ein Maß finden. Ne? Und das ist halt geschehen. Und ich habe schon vorhin gesagt, wir hätten vielleicht reagieren können. Man hat es versäumt. Und ich glaube, das ist noch nicht zu spät. Jetzt die Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben. Na klar, Herrenschutz wird immer bleiben. Ohne den wird es in Zukunft auch gar nicht gehen. Aber in welcher Form und wie, das ist eine große Frage. Und deswegen haben wir dieses Hearing ja gemacht.
Das wäre natürlich auch schön, wenn wir dabei sein könnten beim nächsten Mal.
Achso, ich war nicht der Maßstab, warum die Annahme angeordnet war. Ein anderer Kollege, wo der doch mehr höre. Das sind aber eben Fragen.
Eine Frage noch und dann lassen wir Sie auch in Ruhe. Wissen Sie den Stand der Dinge mit dieser Entnahme, die jetzt geplant ist? Läuft die jetzt schon? Ist die Maßnahme angelaufen?
Es waren momentan laufen 3 Maßnahmen und die Art und Weise, so wie das jetzt freigeben, die ist eh hoffnungslos, weil der Wolf ist intelligent, der stellt sich nicht hin und sagt, hier bin ich. Es funktioniert nicht. Die 3 Entnahmen laufen jetzt schon seit, weiß ich nicht, wie viele Monaten.
3? Ich denke eine.
In Brandenburg.
Ach so, in Brandenburg. Ja. Und hier oben in der Uckermark?
Eine.
Das ist Goldzauer Rudel. Ja. Und hier oben bei Ihnen ist es dieses Paar, ja? Oder ist jetzt da auch eine Rudel?
Ich weiß es nicht. Wir haben keine DNA, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Überfälle stattfinden. Das ist das Nächste. Wir wissen auch gar nicht. Wir haben gar keine Ahnung, wie die Wölfe überhaupt territorial aufgestellt sind.
Wie Sie die DNA, also Rissgutachten, wurde bei Ihnen angefertigt? Sie hatten Risse jetzt im...
Weiß ich nicht. Wer soll ich das wissen? Bin ich das LFU? Bin ich nicht.
Ich bin nur betroffen. Sie haben die gerufen und die kamen, das wissen Sie. Ja,
die Wölfe
nicht eigentlich. Nee, die LFU oder kamen die nicht? Oder?
Nee, da müssen sich dann.
Sie hatten doch die
Kontakte über den Übergriff wegen Rissgutachter. Rissgutachter ist ein Externer, der für die LFU arbeitet. Der gibt die Daten weiter. Dann kriegt irgendwann wieder das Entschädigungsprotokoll oder Protokoll oder den Antrag und dann geht es wieder zum LFU. Ich habe direkt keinen Kontakt zum keinen LFU. Kontakt. Also wir kriegen da keine Informationen, wer das war und so weiter. Nur diese Anträge eigentlich in Papierform.
Und diese Risse, die Sie hatten da im März im letzten Jahr, die 17 Schafe,
ne, genau, wo der große Aktionär war. Genau, das ist das Nächste, wo ich auch schon niemand mehr glaube. Selbst Rissgutachter, die täglich rumfahren. Ich sage, was ist das noch normal? Diese sinnlose Töten? Zu viel? Also opportunistisch. Tut mir leid, ich unterschreibe ich nicht, dass der Wolf ein Opportunist ist.
War dann nicht der Zaun offen? Sind die dann nicht?
Nein, da war niemals ein Zaun offen. Niemals. Aber
wir waren noch auf dem Bahngleis. War nicht? Also
ja, natürlich, wenn ein Hund da drin ist, dann jagt er die Herde durch den Zaun, also nur so knallt. In allen Richtungen fliegen die Fetzen. Weil das ist ja, muss ich vorstellen, ich kann dir mal einen Hund zeigen, wenn da eine Herde drin geht, was da passiert. Dann reißt jede Herde, reißt die Zäune um. So, dann sind wir in der Nähe von Gleisen, von Bahnhöfen, von Auto. Jetzt möchte ich mal erleben, meine Betriebshaftpflichtversicherung muss diesen Scheißschaden bezahlen, wenn einer entsteht. Jetzt angenommen, die Herde ist raus auf den Gleisen, es kommt ein Auto, Verkehrsunfall. Ich muss nachweisen, dass ich als Tierhalter alles getan habe. Und meine Versicherung gleicht diesen Schaden aus. Es kommt keine andere Versicherung. Das wäre auch mal so ein Thema, dass man sich in Zukunft mal Gedanken machen sollte. Ich liege nachts im Bett, die Herde bricht aus, weil sie angegriffen wird. Es kommt zu einem Kollateralschaden, also Bahn, Verkehr, wie auch immer. Am besten noch eine junge Frau mit Kind fährt gegen Baum, weil die Herde auf der Straße stand. Na hallo, da kann ich mir aber... Da sind sie ganz schön an dem Punkt, wo sie sagen, ich stelle alles ein. Lasst mich in Ruhe mit dem ich nicht nochmal. Und meine, ich hatte einmal eine Bahn, war wahrscheinlich als der allererste Wolf hier war. Es geht gleich um zigtausende, wenn die Bahn zum Stillstand kommt. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das sind die Sorgen, die man ja hat. Es geht ja mir gar nicht mal um den Wolf, sondern was passieren kann.
Und haben Sie denn dann da, hat Ihre Versicherung den Schaden dann erstattet damit?
Natürlich, die bezahlen. Das wird ja dann mal, da kommt die Polizei, guckt noch, ob ich nicht fahrlässig, also ne, man muss ja auch nachweisen, dass man nicht fahrlässig gehandelt hat und dann übergibt der Versicherung, die handelt mit der anderen, weil die andere Seite fängt natürlich auch an, Forderung von, also aber das verhandeln die dann, das kriegt man gar nicht, aber man hat dann schon mal vermerkt in seiner Akte, in der Beiversicherung, man nicht vergessen. Ne?
Was ich ganz sympathisch finde jetzt, was mir gleich ins Auge gefallen ist, als ich ihr Wohnzimmer, ihre Küche betreten habe, ist ein Buch über Wölfe bei Ihnen auf dem Tisch.
Haben Sie es gelesen?
Nein, das ist
dann lesen Sie mal.
Ich muss meine Brille holen. Also dann gucken wir mal.
Also ich
Wölfe, ein Porträt von Petra Arne.
Genau, mache ich
auch. Und das ist ein, so mit klassischen Zeichnungen.
Im Prinzip hat das Mädel sich mal, war wirklich, weil der Wolf ist ja relativ neu, und hat sich dem Thema gestellt und hat recherchiert, ne? Also aber auch historisch. Wie kam es überhaupt, dass der Wolf, und wir befinden uns gerade wieder auf dem gleichen Weg, weil die Menschen einfach nicht diese kleinen Probleme, die jetzt anfangs noch passieren, bereit ist, einfach ja, aus dem Weg zu räumen, sondern abwartet. War ja wie früher, das waren viele Beispiele, auch diese Schauprozesse, ne? Man hat dem Wolf die Schuld gegeben, entsprechende Gerichtsurteile gefällt. Also muss man sich mal ganz in Ruhe durchlesen, um zu verstehen, aber wir finden uns genau wie auf dem Weg, warum jetzt nicht hier und da, wenn irgendwo Probleme sind, kommt mal Augen zu, weg mit dem, also um wieder
Ruhe reinzugehen. Es ist ja in Brandenburg ist geplant, die wirklich auf das schwedische Modell runterzufahren, das ist ja auch gesprochen worden.
Das weiß ich nicht, das ist nicht beschlossen, das kann ja von Einzelnen, es gab ja Vorschläge von allen Seiten, Sie hören da Jäger, Sie hören Landwirte, Sie hören, ne, aber das war niemals, wird keine der Forderungen sein. Es geht eigentlich um vernünftig miteinander und wir leben in einer Kulturlandschaft und einen anderen Weg haben wir eigentlich nicht. Und da vernünftig, und da brauchen wir halt auch Wissenschaft und Fachleute, und wir jagen es zum Beispiel im Hobbybereich. Das allein, hat Frisch erklärt, ist doch schon ein Grund zu sagen, das kann doch nicht gut gehen.
Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Also ich finde das überaus sympathisch, dass wir Sie jetzt am Sonntag spontan überfallen durften. Überaus sympathisch. Sie haben ganz deutlich Ihre Meinung gesagt, das respektieren wir total. Und ich würde vorschlagen, wenn irgendwas ist, Nachtwachen, tun wir so, wir kommen sofort.
Ich kann Ihnen die Daten, wenn Sie sehen, welche Zeitabstände dazwischen sind. Ne? Das ist wirklich, und da weißt du nicht, wie wann. Und
also wenn wir Ihnen jetzt sagen, dass wir Wolfsspuren jetzt an Ihrem Büffel, Büffelweide haben wir gefunden, Wolfsspuren mal. Dann würde ich aber.
Weil mein Hund läuft ja auch frei rum, ne?
Was dürfen Sie nicht
vergessen.
Hund? Was für ein Hund?
Ein Altdeutscher, ein Hütehund.
Den haben wir da gesehen. Nee, das waren andere Hütehunde. Aber egal, wie auch immer, der Wolf ist ja
die
hier.
Die Wölfe sind da, flächendeckend. Und die Zahlen ist das Letzte. Ja. Wer kann sagen, wie viele Rehe wir haben? So ein Schwachsinn. Das kann kein Mensch. Und ähnliches mit einem Wolf.
Aber wir bleiben jetzt, Sie versprechen uns, Sie rufen uns an. Wir machen ernst. Wir würden mit Ihnen einmal diesen Weg gehen, mit Förderung, mit allem. Wir machen Nachtwachen, damit es hier nicht zum Brennpunkt wird bei Ihnen. Wir haben Interesse daran, dass es den Wölfen, aber auch den Weidetieren gut geht. Wir sind Tierschützer, ja, nicht nur Wolfschützer.
Ja, darum geht's ja. Genau. Darum geht's ja. Ne?
Okay, dann verbleiben wir so.
Und bei,
Schönen Sonntag.
Ebenso.
Ja, danke. Ach so, Leute, wir müssen zu den Zäunen, ne?
Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, dass dieses Gespräch möglich war.
Ja.
Ich finde das ganz, ganz toll. Das ist absolut sympathisch, dass er uns reingelassen hat. Mhm. Dass wir über bestimmte Punkte mit ihm sprechen konnten. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ja, er war sehr offen, sehr gesprächsbereit. Das ist glatt. Man konnte jegliches Thema ansprechen. Er hat geantwortet. Wollen wir mal sehen,
ob er das Angebot annimmt.
Ob er unser Angebot annimmt und sich helfen lässt und sich vielleicht noch beraten lässt. Obwohl er meint, seine Schafe waren zu jeder Zeit wolfsabweisend geschützt.
Mhm. Er hat uns die Tür aufgemacht und war gleich so ein sympathischer Mann. Mhm. Also nicht unangenehm. Hat uns auch gleich reingebeten. Wir waren ein bisschen überrascht. Damit hat man nicht gerechnet.
Nee.
Klar, wir haben unsere Schuhe ausgezogen. Weil also die Schuhe eben matschig waren und dreckig, aber er hat uns sofort in seine Küche gebeten und war sehr aufgeschlossen.
Total.
Auch wenn wir gesagt haben gleich, was wir wollen, dass wir über seine Risse reden wollen, Hut. Also war nicht ganz so erfreut, aber hat uns sofort reingebeten und war sehr aufgeschlossen, hat aber dennoch waren es doch viele Phrasen, also so politische Aussagen, leere Aussagen, wir müssen schnelle Lösungen finden, wir hätten schon früher handeln sollen, es muss zukunftsorientiert sein und gemeinsam mit den anderen, also es war ja so wie dahergebetete Phrasen, mhm, ohne Inhalt, mhm, und doch auch ohne Fachwissen, ja, und dass er sich so als Opfer sieht, in seiner Existenz auch bedroht sieht, ne? Mhm. Hat er schon hervorgehoben, dass er da jetzt...
Ich nehme ihm das sogar ab, dass er diese Sorgen wirklich hat. Ich glaube auch, dass es tatsächlich schwer ist, heutzutage wirklich eine Schäferei zu haben, gerade in dieser Größenordnung. Das haben wir auch schon öfter im Podcast besprochen. Aber wir sind ja der Meinung, dass man sich dann diesen Gegebenheiten anpassen muss, dass man halt alles versuchen muss, seine Weidetiere so zu schützen, dass da der Wolf nicht mehr reinkommt zu 95%. Dass das geht, beweisen ja zahlreiche Schäfer, Schäferinnen und Schäfer im ganzen Land eigentlich. Bei mir bleiben halt Fragezeichen zurück. Erstens, der Tenor der Veranstaltung in Prenzlau, über die wir jetzt gesprochen haben, der war natürlich nach unseren Augen- und Ohrenzeugenberichten ein ganz anderer. Da wehte ein scharfer Wind. Und das Zweite ist, es steht jetzt im Raum, dass die Schafe auf den Koppeln, die ihr letztes Jahr euch angeguckt habt, geschützt waren laut ihm. Und wir sagen, sie waren nicht geschützt.
Wir haben aber den Zaun, es war ein sehr, sehr großer Zaun. Mhm. Also ein sehr langer Zaun. Es war wie eben jetzt, also wir sind da schon eine halbe Stunde mindestens hat es gedauert, bis wir drumherum gelaufen sind. Wir haben ihn dann abgemessen, er war nicht höher als 80 Zentimeter. Es war nicht 90 Zentimeter hoch, der Zaun. Mhm. Und er war eben auch löchrig, kaputt, porös, alter Zaun.
Dann würde ich sagen, ab ins Auto und los geht's zur Autobahn.
Schön, weil der jetzt. Ja, wir sind jetzt hier an der Weide, in der Nähe seines Wohnhauses ja auch. Friedrichsfelde, 500 Schafe sollen jetzt hier stehen. Er fährt hier täglich her, kontrolliert. Es sind neue Zäune, meint er, 90 cm hoch. Und
mit Strom.
Alles mit Strom, mhm, alles in Ordnung, wird täglich kontrolliert. Und das überprüfen wir jetzt erstmal.
Mhm. Ich sehe was, was ihr nicht seht.
Es sind die alten Zäune, die sind 80 cm hoch. Wir gucken jetzt, wo der Strom lang geht. Da ist das Solarpanel. Wir müssen messen und Strom messen und wir müssen alles ablaufen nach Löchern absuchen. Wollen wir schon mal messen?
Hier brauche ich auch gar kein Loch, ehrlich gesagt, weil da komme ich sogar drüber.
Ja. Sehr niedrig, hängt durch. 80 Zentimeter, würde ich sagen.
Also jetzt messen wir den Elektronetzzaun mal aus, wie hoch der ist. Die Rede war von 90, ne? Genau. Cindy. Ich muss das auch gleich mal fotografieren dann. Wie hoch?
Also mit auf der Erde drauf. Mhm. 77. 76,5. Bingo. Ist er hoch.
Genau, so. Das sind die alten Zäune vom letzten Jahr. Vom
März. Das sind die alten Zäune. Mhm.
Wir sind jetzt hier an dem Panel, an dem Solarpanel. Du hörst es auch klicken. Mhm. Strom ist also an.
Ja.
Aber der Zaun ist maximal 80 cm hoch, teilweise 66, hat Löcher. Guck mal hier.
Du kommst da locker rüber.
Ein Scherensprung. Ich bin drüber. Ne?
Ja.
Da zwiebelt auch nichts.
Ich meine, ganz ehrlich, wir haben gerade das Gespräch geführt. Das Gespräch war super. Wir haben offen geredet. Das, was ich hier sehe, da muss ich jetzt auch gar kein Experte sein.
Ich hab's. Oh. Strom durch? Ja, 2,5.
Wie viel?
2500 ist zu wenig.
Gut. Also ich muss jetzt wirklich kein ausgewiesener Herdenschutzexperte sein, um zu wissen, dass das hier für einen Wolf, für unsere Wölfe, einfach mal ein easy peasy ist, das zu überwinden. Hier ist ganz wenig Strom drauf. Die Zäune hängen durch. Sie haben Löcher. Sie sind zu niedrig. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
Solarpanel, klar, Sonne scheint nicht mitten im Winter. Die obere Litze hat 2500 Volt. Auf 70 cm Höhe, sagen wir mal. Die dritte Litze von unten hat auch 2500 Volt. Und die zweite Litze dann hier und die untere.
Gar nichts.
Ja Gott, oh, nee, geht ja noch weiter. Die haben gar nichts.
Die haben gar nichts?
Die haben gar nichts, nee. Kommt nichts an. Hier, seht ihr? Mhm. Und darunter kommt nichts mehr an. Habt ihr ein Foto gemacht, wie ich darüber gestiegen bin?
Ja.
So, Konklusion.
Kein ausreichender Herdenschutz vorhanden, kein Wolfsschutz. Mindestschutz sind 90 cm, 4000 Volt, glaube ich. Er hat, in der Rissstatistik ist es aufgeführt worden im März, 17 Tiere. Er hat dafür den Schadensersatz bekommen.
Für?
Ungeschützte Tiere.
Für richtigen Herdenschutz in der Statistik.
Ja.
Und in Wirklichkeit sind die Tiere ungeschützt.
Und er hat auch seinen Schadensersatz bekommen.
Und er hat uns gerade erzählt, dass die Tiere geschützt sind, 90 cm stromführend. Und jeden Tag werden sie kontrolliert, die Zäune.
Genau.
Dann würde ich sagen...
Das sind alte Zäune, die hat er auch verwendet im März letzten Jahres. Da sind Löcher, Riesenlöcher. Er ist verpflichtet, seine Tiere zu schützen vor Beutegreifern. Wenn nicht, dann gibt es für Mindestschutz 90 cm, richtig, 2500 Volt, ja. Mindestschutz, gibt es Schadensersatz vom Steuerzahler. Er hat diesen Mindestschutz nicht eingehalten.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der Uckermark, werfen noch einen weiten Blick über die riesige Koppel mit den Schafen, wo übrigens auch nebendran noch Wildschweine stehen. Langsam geht die Sonne unter. Ich denke, es wird kalt, es wird dunkel. Mhm. Wir sollten jetzt Richtung Heimat fahren. Dankeschön, Claudia Demand von der Allianz Wolf Brandenburg, für diesen abenteuerlichen Tag.
Ja, gerne. War ein Vergnügen.
Mir erst. Das war nicht das letzte Mal. Und liebe Cindy, danke dir.
Ja, ich danke euch für die gute Zusammenarbeit.
Das war auch bei uns nicht das letzte Mal. Ich glaube, wir sind ein gutes Team und vielleicht kommt er ja darauf zurück und ruft uns als Feuerwehr. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, vielen Dank für euer Engagement nochmal vor Ort, liebe Sabine. Ja, schockierend, was ihr vorgefunden habt. Schockierend auch im Prinzip aus meiner Sicht das Vorgespräch, weil wo er ja andeutet, dass er Herdenschutz betreiben würde, aber eben in der Hobbyhaltung es massive Probleme gibt, aber er nichts dazu sagt. Man möchte ja nicht das AA-Loch sein. Also ähnlich hat er sich ja ausgedrückt.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber du kannst als Schäfer doch nicht hinnehmen, wenn in der Hobbyhaltung nebenan nicht geschützt wird, weil das bedeutet ja, dass in der Hobbyhaltung, und das haben wir nicht nur in Brandenburg oder in der Uckermark so, dass vor allen Dingen da Wölfe auf Weidetiere geradezu konditioniert werden. Mhm. Also überall Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand, ein ganz typisches Merkmal auch für die Hobbyhaltung hier in Niedersachsen. Tiere halten ja, aber bitte ohne Aufwand, ohne Kosten. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf einen Berufsschäfer. Wenn dieser Berufsschäfer das aber noch nicht mal kritisch sieht und das so hinnimmt und auch sein eigener Herdenschutz wirklich desaströs ist, dann muss man das schon mal mit ganz anderen Augen sehen. Und das ist leider in dem Fall so. Ich frage mich hier nach eurer Reportage, ob es sich jemals mit so einem Riss auseinandergesetzt hat. Wie reagiert man denn auf so einen Riss? Man rüstet nach, man novelliert die Zäune nach. Und ich kann aus seinen Worten nicht heraushören, dass er wirklich adäquat, wirklich fachlich auf einen einzelnen Riss reagiert hat. Das heißt, mit anderen Equipment dafür gesorgt hat, besser zu zäunen. Womöglich hat er gar kein anderes Equipment wie seine 90er Zäune. Und das, was ihr vorgefunden habt, die Zahlen, die weit unter 90 gehen, die sprechen dann aus meiner Sicht eine deutliche Sprache. Hier will jemand nicht, hier kann jemand nicht.
Ich finde es aber ganz schlimm, dass er dann sagt, die Hobbyschäfer sind schuld, dass die Wölfe das gelernt haben und er selber macht es nicht besser. Das ist für mich einer der krassesten Widersprüche. Dann hat er ja noch in Richtung Hobbyjäger ausgeteilt, hat dann gesagt, das sind keine Fachleute. Ne? Du gehst ja auch nicht zum Wunderheiler, sondern zum Facharzt, waren seine Worte. Der kann ganz schön nach unten treten. Und sollte aber eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen, denn wir wissen ja auch eins, lieber Thomas, die allermeisten großen Berufsschäfer machen ganz adäquaten, guten Herdenschutz. Deswegen haben wir ja auch vergleichsweise wenige Übergriffe. Ne? Und ich habe jetzt gerade die Zahlen von NRW vor mir liegen, irgendwie 70% der Übergriffe waren auf ungeschützten Weiden. Ja, und es sind sicherlich noch ein paar mehr, weil wir wissen ja auch, dass manche Weide als geschützt durchgeht, um dem Weidetierhalter in dem Moment einen Gefallen zu tun. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber 70% sind statistisch jetzt hier vermerkt. Kann man bestimmt auf Brandenburg übertragen. Das heißt, da zählt dieser Schäfer auch zu. Ne? Aber viele und die allermeisten Berufsschäfer machen guten Herdenschutz. Und das finde ich jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, finde ich unsympathisch. Finde ich gut.
Also er schadet seinen eigenen Berufsstand. Ich kann diese Worte gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, er ist auch Jäger, Sabine, stimmt das?
Ja, der ist Jäger.
Mhm. Also er tritt auch gegen die Hobbyjäger. Auch das hat mich überrascht, ja. Also verbal. Ne? Mhm. Und wenn so ein Mann dann noch in Prenzlau vortragen darf, dann sagt das was über ihn selbst, über seine Einstellung. Aber das hatten wir ja schon, das sagt auch was über den Charakter und die Qualität der Veranstaltung in Prenzlau. Ja. Es ist einfach ein Drama, wenn du Weidetierhalter bist, egal ob beruflich oder Hobby, und du einfach auf solche Vorkommnisse, also einen Übergriff von Wölfen, überhaupt nicht reagierst, einfach so weitermachst und dann eben hinaus posaunst, hilft alles nicht, obwohl man noch gar nichts versucht hat.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich ein Drama, und dieser Mann durfte in Prenzlau zu Wort kommen. Das sind eben die Leute, die wahrscheinlich Bayer dann hofiert, die er braucht für seine Politik, die er zukünftig vorhat. Wissenschaftliche Vertreter waren nicht da, Vertreter großer Umweltverbände waren nicht da. Es waren keine Experten da für Herdenschutz, die dazu klare Worte hätten finden können. Das alles ist nicht gewollt. Mhm. Und ja, wenn du dann so eine Personalie hast wie Herrn Kahrt, der das noch so hinausposaunt, ja, dann gute Nacht in der Uckermark, kann ich nur sagen.
Ja, gute Nacht in der Uckermark. Und wer jetzt auch nur einen Funken Sympathie für diesen Mann hat, weil er sich so verantwortungsvoll über den Einsatz von Herdenschutzhunden geäußert hat, ne? Er hat ja gesagt in dem Interview, was wir bei ihm in der Küche geführt haben, dass nein, das kommt für ihn nicht in Frage, da hat man so eine Verantwortung, er müsste 10 Hunde haben und dann werden die alt und dann muss man sich um die kümmern und so weiter. Er hat in einem Interview mit der Märkischen Oder-Zeitung am 10. November letzten Jahres gesagt, Achtung, wortwörtlich, ich verlinke diesen Artikel in den Shownotes. Er habe als Folge auf die Risse aufgerüstet mit Elektrozäunen und Herdenschutzhunden. Er hat gesagt, er hat Herdenschutzhunde. Hat er nicht. Haben wir vor Ort auch nicht gesehen.
Das wird ja bedeuten, dass er öffentlich gelogen hat.
Ja, natürlich.
Unglaublich.
Also hier gibt es zumindest eine Diskrepanz zwischen dem, was er in der Märkischen Oder-Zeitung gesagt hat und dem, was er uns gesagt hat und was wir auf dieser einen Weide vorgefunden haben. Wir haben noch mehrere Weiden besucht, aber definitiv war dort, wo auch 500 oder 400 Schafe waren, keine Herdenschutzhunde. Ja.
Ja, also wir wissen, da werde ich bestimmt auch Kritiker auf mich ziehen, aber wir wissen, dass es auch ohne Herdenschutzhunde geht.
Klar.
Ich weiß auch von Schäfern, die wirklich hervorragenden Zaunbau machen und keine Herdenschutzhunde haben, in verschiedensten Wolfsterritorien unterwegs sind und auch keine Probleme haben, weil sie einfach einen sehr sauberen Zaunbau machen. Diesen sauberen Zaunbau habt ihr, liebe Sabine, mit Claudia nicht vorgefunden, und das spricht, glaube ich, glaube ich, eine beredte Sprache. Und dann wissen wir eben auch, wie es da zukünftig weitergehen wird.
Ja.
Und das, was er gemacht hat, ist nichts anderes wie eben das Verteidigen einer Tierhaltung mit dem geringmöglichsten Aufwand.
Richtig.
Natürlich machen Herdenschutzhunde Arbeit, das ist doch keine Frage. Ja? Aber du musst doch dazu lernen in deinem Beruf. Das müssen alle, das müssen Ärzte, das muss der Dreher an der Werkbank. Alle müssen dazulernen, auch Schäfer müssen dazulernen, auch in Sachen Herdenschutz. Und du musst vor allen Dingen auch dich kümmern, das nötige Equipment haben. Denn er hat ja irgendwelche Pflegeverträge, er ist ja irgendwo eingebunden. Und du hast Verantwortung und nicht zuletzt für deine Tiere selbst, um die mir es dann besonders leid tut.
Dass er nicht zäunen will oder dass er das Thema nicht ernst nimmt, damit baut er ja auch mit anderen Argumenten vor. Er hat uns ja in dem Interview auch gesagt, dass bei diesen Zaunsystemen, die da zum Einsatz kämen, sich keiner mehr frei in der Landschaft bewegen kann. Muss dir mal vorstellen, das hat er uns gesagt. Dann wäre die Landschaft abgeriegelt, da kann keiner mehr sich frei bewegen. Als ob ich jetzt schon, auch bei diesen 60 Zentimeter Zäunen, jemals diese Koppel betreten würde. Er tut ja so, als würden wir Publikumsfreizeitverkehr auf den Weiden haben. Haben wir ja nicht.
Also das ist immer eine Thematik, die wurde auch hier in Niedersachsen immer wieder eingeworfen, dass die Zäune ja alles zubauen würden. Selbst Wildtiere könnten sich nicht mehr frei bewegen. Also Koppelhaltung ist ja so, dass manchmal sogar täglich umgekoppelt werden muss. Das heißt, die Zäune auch immer wieder abgebaut sind, also immer nur temporär aufgestellt werden. Und auch das ist eigentlich eine Irreführung, eine Verdummung der Öffentlichkeit, die da erfolgt. Und ja, also ich habe manchmal fehlen mir die Worte für diese wirklich so durchschaubare, billige Polemik. Also
billige Polemik hat er auch noch in der Zeitung, in dem Zeitungsinterview durchblicken lassen. Und zwar sprach er da sogar von Gefahren für Menschen, ne? Diese olle Kamelle, die immer wieder hochkommt, wenn einem nichts anderes mehr einfällt gegen den Wolf. Dann sagt man eben mal, der ist gefährlich für Menschen. Es ist, hat er auch gesagt in diesem Zeitungsinterview, also vergiss es echt.
Glaube, ja, Panik und Angstmache. Ja. Panik und Angstmache, ja. Das kennen wir aus der Jägerszene, das können wir von bestimmten Weidetierhaltern, nicht von allen, wie gesagt. Es gibt ganz, ganz super Weidetierhalter, die wirklich einen Bombenjob machen, ganz tolle Arbeit machen, auch im menschlichen im Übrigen, im Umgang ganz super sind. Und es sind nicht alle so wie Herr Kahrt, so wie er hier in der Öffentlichkeit auftritt. Man darf nicht alles über einen Kamm scheren. Viele machen eine super tolle Arbeit. Herr Kahrt, womöglich weniger.
Ja, so sieht das aus. Thomas, wir sind durch mit unseren Themen.
Ja, für den Anfang soll es jetzt erstmal gewesen sein. Kommen gleichwohl große Ereignisse auf und zu. Wir hatten ja gesagt, Berner Konvention wird ein großes Thema sein. Ich hätte in wenigen Tagen einen Gerichtstermin gehabt in Greifswald, wo es immer noch um die abgeschossene Wölfin geht, die angeblich mit einem Jagdhund sich gepaart hat. Und die hat man illegal abgeschossen. Hier haben wir im ersten Verfahren verloren, sind in die nächsthöhere Instanz gezogen. Dieses Verfahren ist jetzt nochmal verlegt worden, findet jetzt im Februar in Greifswald statt und dann werde ich mit vor Ort sein. Das Bundesumweltministerium wird vor Ort sein. Das wird spannend, ja, und dann kommen viele, viele andere Ereignisse in Zukunft auf uns zu.
Und für alle, die darauf warten, hatten wir ja auch mehrfach schon in Aussicht gestellt, ja, wir werden auch über die Schweiz sprechen, ein weiteres Mal in diesem Podcast und zwar auch schon ziemlich bald. Wir planen das gerade und da werden wir über die Schweiz aufklären, Status quo, was die dort jetzt erreicht haben und diese gruselige Jagdsaison auf Wölfe, die ist ja am 31. Januar dann zu Ende. Dann wird man sich die Karten legen und man wird vor allen Dingen auch gucken, wie das so juristisch zu bewerten ist, denn da sind ja auch einige Klagen anhängig oder Beschwerden. Ne? Und das müssen wir auf jeden Fall dringend aufarbeiten hier in diesem Podcast.
Ja, an dieser Stelle mal wirklich liebe Grüße auch an die Schweiz. Sabine, du hast es mir ja gesagt, wir haben so viel Hörer der Schweiz. Mhm. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Deswegen sollten wir zukünftig auch die Schweiz und Österreich viel mehr in den Fokus rücken und darüber sprechen, was da abläuft. Auch da gibt es viele engagierte Leute, die zu Wort kommen müssen, Organisationen. Und ich freue mich drauf.
Ich mich
ja,
auch.
Herzliche Grüße in die Schweiz.
Und nach Österreich.
Und nach Österreich.
Und nach Lüneburg.
Ja, und nach Lüneburg vielleicht auch, ja.
Zu dir, du bist doch gerade in Lüneburg, oder?
Nee, diesmal sitze ich im Buchholz. Ich habe den Standort nicht halten können.
Du bist ein Globetrotter. Ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und bleibt bis dahin stabil und vor allen Dingen zuversichtlich. Leute, es läuft viel im Hintergrund und ich schwöre euch, wir kriegen das hin.
Grüße auch von mir an alle. Danke an eure Treue. Bitte schreibt an uns, schickt uns Informationen, spart nicht mit Lob, aber vor allen Dingen auch nicht mit Kritik.
Richtig.
Bringt uns Themen, die euch auf der Seele brennen und wir versuchen sie zu behandeln. Dafür sind wir da. Das ist hier unsere Mission.
Ein schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.